Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis Podcast. Heute sitze ich hier nicht alleine. Gott sei Dank habe ich wieder eine spannende Interviewpartnerin für euch eingeladen. Und sie hat wahrlich ganz viel zu tun mit Hunden, die arbeiten, mit Hunden, die in der Jagd geführt werden, mit Hunden, die jagdliche Anlagen haben und mit denen sie ja Themen im Bereich Erziehung und alles, was dazu gehört, durchzuackern hat mit deren Besitzern. Sie ist aber auch selber aktive Hundeführerin und noch einiges mehr. Und ihr findet sie auf Instagram unter der Jagdhundeakademie. Und was und wer sich hinter Christine Vogt verbirgt, das wird sie uns vielleicht jetzt noch mal ein bisschen genauer sagen. Schön, dass du da bist. Und liebe Christine, vielleicht magst du einmal ganz kurz die Zuhörer mitnehmen. Wer bist du? Was machst du? Und ja, freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, liebe Christina. Ich freue mich auch, dass ich hier heute bei dir Gast sein darf. Und danke für deine Kurzvorstellung. Ich sage auch selber noch mal ein, zwei Worte. Also mein Name ist Christine Vogt. Ich komme hier aus der Lüneburger Ecke, wohne hier und lebe hier auch tatsächlich. Ich habe das große Glück, dass ich die Jagd direkt vor der Haustür habe, so dass wir sozusagen auch theoretisch zu Fuß in die Jagd gehen können. Bin als Hundetrainerin hier tätig. Führe selber drei Vorstehhunde, bin mit der Jagd groß geworden, im Hundekorb groß geworden, jahrelang Tackle und Terrier geführt. Irgendwann wurde es mal Zeit für was Großes und dann kamen die Vorstehhunde und da ist jetzt mein Herz dran hängen geblieben. Also es sind gerade aktuell zwei Drahthaare und ein Deutsch-Kurzer hier bei mir zu Hause. Ja, wir gehen jagen eigentlich fast jeden Tag tatsächlich. Wir sind passionierte Raubwildjäger, sind in dem Bereich sehr aktiv, fördern unser Niederwild, gehen aber auch mal auf die ein oder andere Drückjagd. Und ansonsten bin ich noch in der Jungjägerausbildung tätig, schule dort die Jungjäger, die eben mal noch zu einem Jagdscheinkurs sich angemeldet haben und bin nebenbei in der Tierarztpraxis beschäftigt. Also das ganze Paket passt hervorragend zusammen. Ansonsten trainieren wir alle möglichen Hunde tatsächlich. Bei uns geht's los von Welpe bis Junghund bis zur Prüfungsvorbereitung, VGP, HZP, VJP, also eigentlich das ganze Programm. Und es gibt eine Website von mir auch oder auch die Instagram-Seite und da könnt ihr eigentlich noch alle weiteren Informationen finden.
Genau, die Instagram-Seite und deine Website, die verlinken wir natürlich unter dem Podcast, sodass die auch ratzfatz gefunden werden können. Und wenn man dich so erzählen hört, dann bekommt man direkt schon einen kleinen Eindruck, dass Hunde und die Arbeit mit den Hunden wirklich ein, ja, also Lebensbestandteil sind und nicht einfach nur ein, ich mache das mal so ein bisschen als nettes Hobby nebenbei, sondern das gehört wirklich mit dazu. Und ich glaube, jeder, der aktiv Hunde führt, egal in welcher Sparte, der kennt auch die Vorstellung, die man so hat, wenn man sich einen Hund anschafft und dann mit dem was machen möchte. Also bei dir dann eben der jagdliche Einsatz und was dann eben alles mit dazugehört, die ganze Ausbildung, die ganze Zeit, die da reinfließt. Und ich glaube, wo sich die wenigsten einen Kopf drüber machen oder auch nicht machen wollen, um Gottes Willen, sind natürlich Dinge, die dann auf einmal dazu führen, dass diese Vorstellungen mal eben über den Haufen geworfen werden. Und diese Vorstellungen, die du auch sicherlich hast, wenn du deine Hunde in dein Leben holst, die ist auch bei einer deiner Hündinnen sehr schnell über den Haufen geworfen worden, beziehungsweise mal daran ganz schön kräftig gerüttelt. Denn da gab es tatsächlich einen Unfall, der dann auch so gesundheitlich ganz schön große Themen nach sich gezogen hat. Magst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Was ist da passiert und wo standst du auf einmal vor dem, ja, kleiner Planänderung, die sicherlich bis heute noch anhält?
Ja, gerne. Also, du hast es schon gut formuliert. Ich könnte mir ein Leben ohne Hunde tatsächlich nicht mehr vorstellen. Das ist aber auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich einfach mit Hunden auch wirklich groß geworden bin. Und es gab bei uns eigentlich nichts anderes außer der Landwirtschaft und den Pferden noch nebenher. Aber die Hunde waren schon immer da. Und ja, man steckt viel Zeit und Geld und Liebe in so eine Hundeausbildung und freut sich dann, wenn das alles funktioniert. Die ersten ein, zwei Jahre sind immer ganz furchtbar und da gibt es Momente, wo man denkt, mein Gott, warum tue ich mir den Scheiß eigentlich schon wieder an? Aber dann macht es doch wieder Spaß, vor allem wenn man die Hunde dann so weit hat, dass man mit denen wirklich jagen kann. Und wir jagen sehr viel mit den Hunden und die Hunde haben hier wirklich eine feste Aufgabe, die sie eben auch abarbeiten. Und das muss ich auch ganz klar dazu sagen, wenn ich mir einen Jagdhund ins Haus hole, dann hole ich mir nicht einen Hund ins Haus, den ich auf dem Sofa platzieren kann, sondern die Hunde wollen eben einfach auch was tun. Und diese eine besagte Hündin ist so ein ganz besonderes Exemplar. Die hat mich schon als junge Hündin in den Wahnsinn getrieben, weil sie sehr leistungsstark ist. Oder ja, also dieses Wort jagdlich motiviert gibt es ja eigentlich eher so und sowieso nicht in meinem Begriff, aber dieser Hund hat einen sehr starken Trieb und die will das auch ausleben und das soll sie auch um Gottes Willen und ja, und dann ist es leider so gekommen, wie es kommen musste. Wir waren auf einer Treibjagd, das war die erste Jagd tatsächlich in der letzten Saison, wo wir gestartet sind. Da haben wir so ein kleines, ja, Klüngeln mit Freunden von mir gemacht, bei uns im Revier auf Hase. Und der Hase wurde tatsächlich beschossen, also leider nicht tödlich getroffen, so dass eben der Hund hinterhergehen musste, was ja dann letztendlich auch ihr Job ist. Also wenn ein Hase eben krank geschossen wird, dann müssen unsere Hunde hinterhergehen auf der Wundspur und den Hasen dann eben packen und holen, was ja dann Auftrag ist, weil wir eben Tierschutz verringern wollen, beziehungsweise gar nicht erst zustande kommen lassen. Also ist diese Hündin mit dem Hasen losgegangen über zwei Schläge durch den Knick und denen waren die beiden verschwunden in einem Gehölzstreifen. Für mich nichts Neues, weil ich kenne das schon von den ganzen Jagden zuvor. Also haben wir gedacht, wir warten einen Moment, der Hund wird dann wiederkommen. Die Hündin kam dann auch wieder, allerdings auf drei Beinen, was im ersten Moment dachte ich mir, na gut, okay, hat sich ein bisschen vertreten, kann ja auch mal vorkommen. Die Hunde sind eben einer sehr starken Belastung ausgesetzt und es geht über Stock und Stein. Ist sie vielleicht irgendwo gegengetreten. Ja, sie kam dann auch zurück tatsächlich, hat aber wirklich durchgehend das Bein nach oben gehalten, was für die Hündin eher ungewöhnlich ist, weil die ist wirklich sehr hart auch im Nehmen. War dann doch ein bisschen komisch, so ist es natürlich wie immer Wochenende an solchen Tagen und Situationen, wo das passiert. Mein Vorteil ist, dass ich selber in der Praxis arbeite und konnte dann eben den Hund einpacken. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, die mit war, ich sage, lass uns mal eben einfach pro forma mal schnell ein Röntgenbild machen, um zu gucken, ob da was gebrochen ist oder nicht. Also haben wir den Hund eingeladen, sind in die Praxis gefahren, haben das Röntgenbild gemacht. So war erstmal offensichtlich kein Bruch erkennbar. Also war schon mal die erste, ja, Panik will ich nicht sagen, aber Sorge, Angst war erstmal so ein bisschen genommen. Ja, und was man dann eben macht, ne, Schmerzmittel ruhig halten. Und schonen. Also hat der Hund das Wochenende dann, das restliche Wochenende quasi zu Hause verbracht. Meine Freunde sind selbstverständlich noch geblieben. Wir haben auch weitergejagt. Wir haben ja Gott sei Dank noch einen anderen Hund hier, die dann eben weitermachen kann. Und somit hatte die Hündin eine kleine Zwangspause. Ja. Leider ist es nicht besser geworden, so dass wir dann tatsächlich doch noch an dem Wochenende, weil es sich wirklich gar nicht gebessert hat und die Hündin null aufgetreten hat und unter Schmerzmittel ist das eigentlich verwunderlich. Normalerweise sollte dann was kommen, sind wir in die Klinik gefahren und haben dann noch einmal ein Röntgenbild gemacht, mehrere Röntgenbilder in unterschiedlichen Ansichten, also unterschiedliche Aufnahmen und ja. Da gab es schon den ersten Verdacht, dass das doch etwas Größeres ist und nicht eben ein bisschen so kurz verstaucht oder umgeknickt, sondern da doch tatsächlich schon ein etwas größerer Schaden zurückgeblieben ist. Das will man dann natürlich in dem Moment alles nicht hören als Hundebesitzerin, weil man denkt, ja, man kennt ja den Hund und das läuft sich schon wieder zurecht. Und dann fiel auch schon das Wort OP und Co. Ich sage da auf gar keinen Fall, ne? Ja. Gut, also danach hat der Hund eben einen relativ festen Verband bekommen, also einen Castverband, und hat strenge Ruhighaltung und Schonung bekommen, in der Hoffnung, dass sich das dann eventuell wieder legt. So, wenn man jetzt so einen Hund hat, der sehr jagdlich aktiv ist und viel jagdlich aktiv ist, muss man diesem Hund erstmal erklären, dass jetzt von heute auf morgen gar nichts mehr zu machen ist, sondern sich quasi sozusagen zurückzunehmen und zu schonen. Das ist bei diesem Hund sehr schwierig gewesen, zumal die anderen beiden Hunde, die ja noch hier im Haushalt leben, ja nicht eingeschränkt sind und weiterhin zur Jagd geführt werden. Und die Hündin hat das natürlich alles mitbekommen. Also das war, muss ich sagen, auch eine sehr nervliche Belastung für mich. Das war eine komplette Umstrukturierung im Haus, also in unserem Alltag. Der Hund durfte halt nur noch an der Leine gehen. Also auch das war so mit Hund raus und Leine und dann nur kurze Schritte. Also für die Hündin war das die ersten Tage überhaupt gar nicht irgendwie verständlich. Hat sich dann Gott sei Dank relativ schnell gelegt, weil ich muss sagen, dafür, dass sie eben so sehr triebig ist, ist sie aber dafür im Haus absolut angenehm und auch ruhig und hat sich mit der Situation ja relativ schnell zurechtgefunden, würde ich mal sagen.
Also erstmal ein ziemlich aufregendes Wochenende und vielleicht so ein bisschen zum Mitnehmen. Also wer jetzt denkt, ah ja, bei einer Jagd und das ist ja kein Wunder und da müssen die Hunde ja auch hier und da und dort. Also am Ende des Tages, glaube ich, passiert das, könnte das jedem Hundehalter ratzfatz passieren. Nicht nur jemandem, der seinen Hund bei der Jagd führt, denn so wie du gesagt hast, naja, dann ist er halt etwas hinterhergegangen, im Unterholz verschwunden, wie das halt dann auch gang und gäbe ist bei jeder Jagd und wie das ehrlicherweise auch gang und gäbe ist, selbst schon bei der Dummy-Arbeit, wenn das in abgesprochenen Revieren stattfindet, wo die Hunde teilweise drüber durch und hingehen und kommt dann auf drei Beinen wieder. Und ja, man glaubt dann natürlich erstmal auch. Könnte schon noch gut werden. Ich kann mir die Situation gut vorstellen, was dann da in einem vorgeht, weil man sich ja auch irgendwie so ein bisschen versucht, natürlich selber zu beruhigen, auch sofort und zu denken, oh Gott, komm, das wird schon nicht so schlimm. Aber sah dann am Ende leider doch ein bisschen anders aus. Was hatte sie jetzt konkret sich da getan? Also was für ein Ausmaß hatte diese Verletzung?
Ja, also wir haben, der Unfall ist Anfang November letzten Jahres passiert und wir haben 4 Wochen, 5 Wochen lang das versucht, konservativ zu behandeln mit diesem Castverband. Also ein Castverband kann man sich vorstellen wie ein Gipsverband, also ein relativ fester Verband, eben auch mit absoluter Ruhighaltung und Leinenpflicht des Hundes unter starker Schmerzmittelgabe. Das war erstmal so unser Versuch, weil man konnte dann eben schon sehen, dass die Hündin sehr durchtrittig war im Karpalgelenk. Kann man sich vorstellen, wie eine Durchtrittigkeit beim Pferd, wenn man das vielleicht schon mal gesehen hat. Also der Carpus ist ja zwischen Unterarm und den Pfoten sozusagen das Gelenk. Also das Handgelenk kann man es auch als Handgelenk bezeichnen. Und da konnte man eben schon sehen, dass die Verletzung dort wirklich schwerwiegend war, mit starker Schwellung, Wärmeentwicklung und eben auch überhaupt gar nicht Auftreten des Beines, also schon eine hochgradige Lahmheit. Ja, dieser Verband hielt ungefähr, also ich muss sagen, die Hündin hat sich da auch nicht wirklich dran interessiert an diesem Verband. Also
Gott sei Dank.
2 Wochen lang ungefähr sind wir damit rumgelaufen und oder 3 Wochen lang tatsächlich. Und dann waren wir eben wieder in der Klinik zur Vorstellung. Zwischenzeitlich ist der Hund auch noch ins CT gekommen, damit wir wirklich einmal überprüfen können, was genau ist da nun wirklich los, damit wirklich eine feste Diagnose kommt, damit eben alle mal Bescheid wissen, weil dieses zwischendurch, kann es was werden, kann es nichts werden, es wird nichts, es wird doch was. Das waren immer Höhen und Tiefen. Man versucht sich selber was einzureden und wir müssen dann eben auch alle bei der Realität bleiben. Ja, und dann kam ihm die Diagnose, dass das Skapalgelenk kaputt ist, die Sehne ist durch, also man kann sich das vorstellen wie einen kleinen Trümmerbruch in diesem Handgelenk, das besteht ja aus ganz vielen kleinen Korpusgelenken und Somit waren diese Gelenke überall quasi abgesplittert. Teilweise schwammen diese Splitter eben in der Gelenkkapsel rum und die Sehne war auch durch, also die tiefe Beugesehne.
Ein.
Somit war das ein Totalschaden quasi in diesem Karpalgelenk und das wäre mit einem Verband nichts mehr geworden. Und Ziel ist es ja gewesen, den Hund auf jeden Fall schmerzfrei zu bekommen. Das war natürlich ein großer Einschnitt, weil ich dachte, alles klar, jetzt ist die Jagd vorbei für den Hund, für immer und ewig. Diese Option gab es für mich aber eigentlich nicht, weil ich habe auch gesagt, es kam dann auch zu einer OP, das werde ich gleich auch noch erzählen. Ich habe gesagt, wir machen diese OP jetzt, weil die Hündin ist 6 Jahre alt, jetzt gerade 6 geworden. Also eigentlich steht die mitten im Leben. Und ich muss auch dazu sagen, es ist hier auch mein bester Hund im Haus. Also so einen sehr feldstarken und wasserstarken Hund. Und für diese Hündin würde es auch gar keine andere Option geben. Also alle haben gesagt, naja, dann mach ihr ein bisschen Mantrailing, ein bisschen, ja, bisschen Dummy-Training oder eben so Kopfgeschichten. Da habe ich so gedacht, sorry Leute, das geht einfach nicht, weil dieser Hund hat seit 6 Monaten, seitdem sie quasi auf der Welt ist, nichts anderes gemacht. Also das wäre bei der überhaupt nicht, das hätte nicht funktioniert. So, also musste eine Lösung her und dann kam eben diese OP. Die ist sehr aufwendig gewesen. Man muss auch dazu sagen, nicht gerade günstig. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und dann haben wir uns eben für diese OP entschieden. Und ja, wolltest du jetzt noch mal eine Zwischenfrage stellen? Ich will hier nicht die
Ja,
ganze
schon.
Zeit so
Ich
durchgehend quatschen.
werde da auch nochmal drauf eingehen, weil du da gerade was angesprochen hast, was ich auch sehr wichtig finde. Weil wenn man dich so erzählen hört, dann hört man natürlich auch einen sehr passionierten Hundeführer, der mit dem Hund etwas Bestimmtes lebt und mit dem Hund eben auch etwas Bestimmtes verbindet und der Hund ja mit einem auch. Also wie du gesagt hast, seitdem die ein halbes Jahr alt ist, kennt die nichts anderes als Jagd. Und wenn man dann so vor den Möglichkeiten steht, die dann in so einer Situation einem natürlich aufgezeigt werden, und du hast es gerade gesagt, die Hündin war 6 Jahre alt, das ist eigentlich im leistungsstärksten Alter ja auch, wenn der Hund entsprechend ausgebildet ist und fit ist, dann hat so ein Hund ja auch wirklich noch etwas vor sich. Und wir reden ja auch ansonsten bei Hunden immer ganz, ganz viel über so Ersatzbeschäftigungen und was kannst du alles machen und la und alles ist cool, wenn der Hund mit bestimmten Lebensformen irgendwie auch groß geworden ist und wenn der Hund sicherlich auch, und ich glaube, da müssen wir einfach ganz stark differenzieren, wenn ich so einen Vollgebrauchshund habe, der einfach dafür geboren ist, das zu tun, was er da tut, dann ist das so ein bisschen, wenn ich jetzt auf die Option hinkomme, wie dir dann auch vielleicht vorgeschlagen worden ist oder wie es vorgeschlagen worden ist, ach ja, bisschen Beschäftigung mit Mantrailing und so, das ist, als würdest du einem Vollblut-Workaholic, der sein eigenes Unternehmen führt, als würdest du dem auf einmal eine 520-Euro-Stelle, weiß ich nicht, 3 Stunden am Tag irgendwo anbieten, obwohl er eigentlich bei völliger mentaler Fitness ist und würde sagen, ja, jetzt sei doch mal zufrieden damit. Also das ist, glaube ich, auch so vielleicht nur diesen Vergleich und Transfer und was ich so wichtig daran finde, auch zu schauen, wir können nicht, gerade auch beim Thema jagdliche Auslastung, jagdliche Beschäftigung, wir können nicht so unsere Zufriedenheit mit einer leichten Beschäftigung einfach darauf übertragen, dass dieser Hund, der was anderes in der Genetik hat und dann auch noch was anderes ausgefahren ist, die ganzen Jahre über, dass dem das reichen würde und dass man dann wirklich sehr gut überlegt, was tue ich jetzt? Und welche Option habe ich? Und so wie du
Ja.
beschrieben hast, das ist eigentlich, also wenn wir jetzt eben schon den Vergleich zum Pferd gemacht haben, ich glaube, tiefe Beugesehne beim Pferd durch ist eigentlich für ein Pferd das Todesurteil. Jetzt sind Pferde und Hunde ein bisschen anders anatomisch aufgestellt, gar keine Frage. Aber das ist nicht mal eben so eine kleine Sehne, die vielleicht mal dann irgendwie sich über ja, Regeneration, wie das ja auch mit der konservativen Therapie versucht worden ist, irgendwie zu heilen ist, sondern da muss echt ein bisschen was passieren, weil die viel hält, viel Belastung erfährt und das dann auch tatsächlich wahrscheinlich eine sehr große OP war. Und vielleicht nimmst du uns da mal ein bisschen mit hin, was das dann weiter bedeutet hat.
Ja, eine OP birgt ja auch immer Risiken mit sich, das darf man auch nicht vergessen. Ich habe
Ja.
lange auch, muss ich auch ehrlich sagen, mit dieser Entscheidung hinausgezögert und überlegt. Ich war auch schon bei dem Punkt, wo ich sage, dann wird der Hund jetzt eingeschläfert. Das kann ich hier auch ganz klar einmal kommunizieren. Das heißt, hat damit überhaupt nichts zu tun, dass ich meine Hunde nicht mag oder nicht alles für meine Hunde tun würde. Aber für diesen Hund gab es oder gibt es keine andere Option, außer zur Jagd zu gehen. Ich habe mich ein bisschen mit der OP befasst und habe auch noch mal viele Gespräche dazu geführt, weil eben, man muss dazu sagen, die Risiken, also es ist ja eine Versteifung des Karpalgelenks durchgeführt worden, also eine Karpalarthrodese, so nennt sich das, wurde ja bei dem Hund gemacht, eine Komplettversteifung, also das ist auch ein wahnsinnig großer Eingriff. Dann wurde dann nebenbei die Sehne sozusagen verklebt, also das Gelenk wurde komplett ruhig gestellt, der Knorpel wurde entfernt und es ist jetzt über dem Gelenk bis zu den Zehen, bis nach oben in den in den Unterarm ist eine komplette lange Platte drauf, festgeschraubt mit 12 Schrauben. Also schon auch ein ziemlich großes Implantat, was jetzt in diesem Hund sitzt. Das ist auch ein Fremdkörper, das muss man dazu sagen. Die Risiken waren eben so, dass das Implantat vielleicht nicht hält, dass ein Keim reinkommt, dass irgendwie eine Schraube nicht richtig sitzt, dass keiner kann dir eben sagen, wie lange das hält oder wie lange das auch gut geht, weil der Hund ist ja nun auch, also in dem Bein ist ja jetzt auch eine starke Belastung, also allein schon eine Hebelwirkung, weil ja das wirklich komplett steif ist. Also das sind alles so Faktoren gewesen, die man dabei beachtet hat oder über die wir gesprochen haben. Und letztendlich sind wir aber dazu zu der Entscheidung gekommen. Dieser Hund hat es auf jeden Fall verdient. Also wir wollen ihr diese Chance geben und das eben auch machen mit dieser OP. Also ist sie Mitte Dezember operiert worden. Und die OP, soweit hat alles sehr gut auch geklappt. Danach gab es wieder diesen großen Verband. Wir haben einen langen Therapieplan bekommen, an was wir uns alles halten müssen. Antibiotikum, Schmerzmittel, also das ganze Programm nochmal von vorne. Dann hatten wir aber leider einen kleinen Einbruch. Nach, ich glaube, 3 Wochen ungefähr, kam eine erneute starke Schwellung zurück und auch, wo der Hund gar nicht auftreten wollte. Und man muss dazu sagen, sie hat ja schon nach der OP, eine Woche nach der OP, lief die schon wieder auf dem Bein mit dem Verband auf allen Vieren. Und wo ich dachte, ja, okay, das geht in die richtige Richtung. Und dann kam nochmal dieser Einbruch. Dann hatten wir das große Pech, dass ein Keim in der Wunde war. Leider, also wir haben Gott sei Dank bei der OP einen Abstrich schon gemacht. Dieser Keim war auch schon vorher an dem Hund, weil man dazu sagen muss, dass die Hündin eben sehr aktiv am Raubwild arbeitet. Und wir hatten davor eine Verletzung mit einem Nutria-Biss und die Vermutungen sind stark, dass dadurch dieser Keim in den Hund gedrungen ist, weil das Antibiotikum, was wir damals eingesetzt haben, da war der Keim resistent drauf. Also das sind alles so Themen, die man irgendwie auch im Hinterkopf behalten muss, wo man in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht hat, bis dann eine Freundin zu mir sagte, die eben in der Klinik auch arbeitet. Sie sagt, Mensch, Christine, letztes Jahr hatte sie doch diese Nutria-Verletzung. So, und dann konnten wir einen Schuh daraus klären, haben nochmal das Antibiotikum gewechselt. Für 4 Wochen hat sie nochmal einen richtigen Hammer gekriegt und jetzt ist damit Ruhe. Also ich muss sagen, jetzt läuft das tatsächlich. Die Naht, das hat sich alles gut verheilt. Wir sind zur Therapie auch gewesen, also zur Physiotherapie. Das ist eben im Nachgang auch sehr wichtig, dass das alles wieder mobilisiert wird, dass der Hund auch lernt, wirklich dieses Bein wieder einzusetzen. Also sie hat jetzt. Also sie wird nie wieder so wie vorher laufen können, das ist ja auch ganz klar, weil das Gangbild jetzt ja anatomisch verändert ist durch die Versteifung. Aber sie nimmt das Bein mit und ich kann auch sagen, dass der Hund jetzt schon seit, was haben wir jetzt, Mai, ja, die ist auch schon seit, ich glaube, 8 Wochen geht die auch mit mir schon wieder, also sie macht auch schon wieder die ersten kleineren Jagden mit, also ich habe sie schon wieder mit am Wasser gehabt zur Nutria-Jagd, also diese ganzen Themen, die macht sie schon. Natürlich gehen wir noch zur Physiotherapie, also sie macht ganz viel Unterwasserlaufband. Der große Vorteil von diesem Hund war, allgemein, dass dieser Hund in einer sehr guten Verfassung war. Also körperlich auch. Die ist sehr stark bemuskelt gewesen. Muskeln halten Sehnen und Bänder und halten den ganzen Apparat zusammen. Und das haben die auch dort gesagt. Sie hat auch tatsächlich nach der OP kaum an Muskulatur verloren, wo ich ja schon dachte, naja, das Vorderbein wird ja dann irgendwann nur noch Haut und Knochen sein. Aber das hat ihr, glaube ich, auch so ein bisschen schneller verholfen, dass diese Regeneration besser geklappt hat und sie in Summa summarum mit dieser Verletzung und der OP jetzt eigentlich tatsächlich sehr gut zurechtkommt. Ja, genau.
Also ein ganzer Rattenschwanz, der sich dann hinten dran noch angeschlossen hat, aber erstmal erfolgreich verlaufende oder verlaufene OP, weil, wie du gesagt hast, der Hund konnte auch schon kurz danach im Grunde wieder laufen, auftreten und war dann auch schon wieder auf dem Weg, finde ich erstmal auch wieder stark und zeigt auch eigentlich, wie Hunde mit sowas umgehen, also wie schnell die dann auch nach Schmerz, nach Eingriffen auch bereit sind, da wieder, ja, wie soll man das sagen, auch ratzfatz wieder zu genesen. Oder man staunt manchmal, wenn Hunde wirklich schwere Verletzungen haben, operiert worden sind und da ist der Körper vom Hund einfach, der will wieder so normal durch die Gegend laufen, wie es irgendwie nur möglich ist, und sind da auch echt hart im Nehmen, wie du ja auch schon gesagt hast, diese Hündin auch ganz besonders. Und dann natürlich auch zu erkennen, okay, da stimmt irgendwas trotzdem leider nicht, und dann auch Gott sei Dank die richtige Entscheidung getroffen und eine gute Lösung für gefunden. Aber vielleicht noch so ein kleiner Ausflug dahin, was das auch an Zeit bedeutet hat. Denn du hast einen Hund, auch also schon vor der OP, nach der OP, der natürlich auch nicht mobil war in dem Sinne und auch sehr wahrscheinlich nicht mobil sein sollte, weil man dann natürlich selbst auch am Anfang mit Castverband, Ruhigstellung bedeutet einfach, ja, den Hund wirklich separieren und alleine haben und nicht rumlaufen lassen, bedeutet in einem Mehrhundehaushalt eben auch, die anderen werden aber genauso bewegt, genauso beschäftigt, gehen mit raus. Und es läuft ja so neben dem Alltag, dass man dann noch einen Hund hat, der auf einmal gerade sehr besondere Bedürfnisse hat. Das plus dann natürlich nach der OP, nachdem dann alles mal geklärt war, was jetzt doch zu tun ist, auch so der Faktor, wie kriege ich einen Hund von dem Punkt, dass ich sowieso weiß, okay, es ist versteift worden, es wird so nicht mehr 100% funktionieren wie vorher, aber wir müssen den Hund ja wieder in die Bewegung kriegen, dass wir ihn dann auch wieder belasten können. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, du bist noch in physiotherapeutischer Behandlung auch, das kann ich mir vorstellen, ist auch noch mal ein sehr, sehr großer Punkt in der Zeit danach gewesen, oder?
Ja, genau. Man kann das ein oder andere zu Hause selber auch machen. Dadurch, also ich musste sie ja auch bewegen. Knochen können ja auch nur heilen, wenn man sie dosiert bewegt. Also es musste auch ein bisschen Gewicht wieder aufgenommen werden. Also konnten wir mehrmals am Tag kleine Runden hier bei uns einmal sozusagen ums Haus drehen oder hier einmal durchs Dorf. Das war alles überhaupt gar kein Problem. Wir hatten ja auch noch dann zwischendurch diese 2 Wochen Schneefront. Das war natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil der Hund sich dann noch durch Schneemassen durchkämpfen musste. Aber auch das hat geklappt. Ja, dann hat sie hier für zu Hause so kleinere, ja, Denkaufgaben, kleine Spiele zu Hause, ein bisschen für den Kopf bekommen. Und du sagst es ja schon, Mehrhundehaushalt. Ich habe natürlich das Problem, ich habe ja noch eine jüngere Hündin hier. Und die beiden haben natürlich so mehrmals am Tag oder also einmal am Tag haben sie bestimmt so ihre Phase, wo sie dann miteinander spielen und toben, was sie auch um Gottes Willen machen sollen. So, das ging dann natürlich nicht mehr. Das muss ich dann erstmal der anderen Hündin erklären, dass das jetzt gerade nicht angebracht ist. Aber ich muss sagen, die anderen beiden Hunde haben sich der Situation sehr gut angepasst. Meine kurze Hündin ist ja generell sehr fürsorglich. Also die ist einfach die perfekte Mutterhündin. Die hat das sofort gecheckt, was hier los ist und hat dann die andere auch mal ausgebremst und ist dann hingegangen und hat sie geputzt. Und also das hat hier Gott sei Dank alles sehr gut funktioniert. Jetzt die Physiotherapie, wir sind aber jetzt am Auslaufen auch. Also ich mache das jetzt noch ein bisschen überher, weil ich gesehen habe, dass sie das eben in dem Unterwasserlaufbahn super viel Spaß macht, weil es auch ein absoluter Wasserhund ist und für die Muskulatur gut. Wir massieren das ab und zu noch das Bein immer so ein bisschen durch und ja, mehr brauche ich da jetzt eigentlich final auch nicht mehr zu machen. Sie läuft momentan komplett im Normal wieder mit allem drum und dran, was wir sonst so machen im Revier. Die geht ihre Runden mit, die geht in Freigang, also das kann sie alles wieder machen. Ich habe sie ja, wie gesagt, auch schon jagdlich wieder mitgenommen. Wir bleiben jetzt natürlich trotzdem noch dran, um den Aufbau weiter voranzutreiben, weil das Große ist ja noch die kommende Drückjagdsaison, also die ganze Jagdsaison, wo sie dann eigentlich auch wieder mitlaufen soll. Und das ist eben noch so das große Fragezeichen, weil mir keiner sagen kann, wie lange das bei dem Hund hält und wie lange das gut geht. Und wie gesagt, wenn da noch mal was passieren sollte, dann kann man dem Hund in dem Moment so, also dann können wir da auch nichts mehr helfen, weil nochmal operieren kann man das nicht. Und das habe ich für mich aber auch schon entschieden, das werde ich dem Hund auch nicht mehr antun. Die andere Option wäre eben das Bein ab. Das ist aber auch was für mich, wo ich schon gesagt habe, das kommt auf keinen Fall in Frage, weil dann stehe ich wieder bei der gleichen Entscheidung wie zuvor, weil dann ist das Thema bei dem Hund ja durch. Aber das will ich, das sind alles, steht alles in den Sternen und das will man hier auch um Gottes Willen, da will ich gar nicht drüber weiter nachdenken müssen, sondern wir leben das jetzt so, wie es kommt, jeder Tag aufs Neue und wir schauen einfach, was in der kommenden Saison passiert. Und aktuell kommt die Hündin sehr gut damit zurecht, die hat das super gut kompensiert und hat sich damit abgefunden und hat ihren Weg letztendlich da mit diesem Bein so gefunden, den sie jetzt gehen wird.
Sehr, sehr nachdenklich machende Geschichte, finde ich, weil, wie ich auch am Anfang gesagt hatte, jetzt bist du in der Jagd mit deinen Hunden tätig. Das kann am Ende des Tages jedem mit seinem Hund, der mal
Ja.
ein bisschen schneller PS unterwegs ist und irgendwo doof läuft. Das kann selbst Hunden, die miteinander toben,
Ja.
irgendwie passieren. Also es ist Gott sei Dank ja super selten, aber es stellt eben einfach unmittelbar mal alles in Frage, was man aktuell gemacht hat und aktuell auch sich so vorgenommen hat. Jetzt kann ich dem so schlussfolgern, du hast es so gut hinbekommen mit der OP, mit der Physio, die ihr gemacht habt. Und wir sprechen jetzt Mitte Mai, das heißt, es ist im November passiert, es ist jetzt fast ein halbes Jahr her. Du bist immer noch in physiotherapeutischer Behandlung. Es ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess gewesen, der natürlich zu Beginn deutlich intensiver, man ist häufiger da, man hat mehr Behandlungen und, und. Aber es ist ja auch ein sehr langer Zeitraum, über den man konsequent eben auch wirklich da dran geblieben ist, seine Zeit anders eingeteilt hat und darauf entsprechend Rücksicht genommen hat. Aber jetzt auch mit dem Ausgang so für dich, dass du sagen kannst, okay, damit bin ich fein. Die Hündin kann wieder wirklich mitgehen, kann entsprechend arbeiten. Klar, es kann mir jetzt niemand sagen, wie gut hält das. Aber eben auch da natürlich die ganzen Maßnahmen der Physio, dass drumherum wieder alles aufgebaut wird, dass eben die Belastung wieder auch bestenfalls so verteilt wird, dass das Gesamtpaket Körper es bestenfalls irgendwie kompensiert und hält. Und wie gehst du jetzt damit um? Sagst du jetzt mittlerweile, okay, wir sind jetzt wieder an einem Punkt, wo ich auch sagen kann, ja, und kann wieder mit zur Arbeit, kann das wieder so leben, wie ich mir das so vorstelle, oder sind für dich noch so Einschränkungen da, die dich manchmal so ein bisschen wehmütig werden lassen?
Nee, also ich sage ich ganz klar, ich halte den Hund nicht zurück. Gar nichts, bei gar nichts. Sie soll alles machen, was sie machen möchte. Wir sind jetzt über diesen Punkt hinaus. Also ich muss sie auch nicht mehr schonen, weil das ist jetzt einfach alles auch verwachsen. Wir haben es ja nun regelmäßig kontrolliert. Und wie du schon sagst, es kann immer was passieren. Meine kurze Hündin hat sich beim normalen Spaziergang das Kreuzband gerissen vor 4 Jahren. Also auch das kann passieren, das kann jedem passieren, das kann auch nicht nur, also es kann auch normalen Familienhunden passieren. Die laufen, treten in ein Loch, zack, ist das irgendwas durch. Also da kann keiner vorweglaufen und es kann sich auch keiner davor schützen. Sicherlich sind unsere ja, Jagdhunde vielleicht eher dem Ganzen ausgesetzt, weil sie noch anders arbeiten und auch eben unter anderen Belastungen mit Tempo und schnellen Stopps und Wendungen und Co. Deswegen ist es eben so wichtig, dass die Hunde auch konditionell auf der Höhe sind und dass die eben auch gut bemuskelt sind, dass man das ab und zu mal durchprüfen lässt. Also solche Themen sind eben dafür auch wichtig, wenn die jetzt ganze Jahr über auf dem Sofa sitzen und dann in die Rückjagdsaison starten sollen. Das ist klar, dass die Sehnen und Muskeln das definitiv nicht mitmachen, weil sie solchen Belastungen gar nicht also gewachsen quasi sind, ne? Und dafür ist ja jeder Gott sei Dank für sich selbst auch verantwortlich, beziehungsweise für seine Hunde. Und wie gesagt, so, vor solchen Verletzungen kann man nicht weglaufen. Und es bringt mir nichts, wenn ich den Hund jetzt bemutter und in Watte packe, weil das will die auch gar nicht. Also wir machen jetzt ganz normal unseren Alltag weiter, so wie wir den vorher bestritten haben. Diese OP und der Unfall, das war jetzt mal ein Einschnitt, das war auch mal so ein kleiner Denkanstoß, einfach sich nochmal bewusst zu machen, was auf einen dazukommen kann. Also wir haben ja immer mal kleinere Verletzungen, aber das war eben schon ein großer Punkt. Man darf auch nicht vergessen, dass es auch finanziell ganz schön zu Buche schlägt. Also Tierhaltung ist auch kostspielig, das sage ich einfach so. Die GOT hat sich geändert und die musste sich auch ändern. Ich kann das hier einfach mal so grob überschlagen. Also wir sind bei dieser OP gewesen mit allem drum und dran und Vor- und Nachbehandlung schon so bei knapp 8.000 Euro. Das
Ja, ich
ist
habe fast
schon,
10.000 getippt, aber das ist schon ganz schön.
ja, das ist schon dann auch eine Nummer. Ne? Deshalb ist das Thema Versicherung gerade bei solchen Hunden, die so im Einsatz stehen, glaube ich, schon ganz sinnvoll und wichtig. Aber um das nochmal abschließend zu sagen, also dieser Hund wird jetzt nicht in Watte gepackt und die wird auch nicht anders behandelt wie die anderen Hunde. Die ist hier ein vollwertiges Familienmitglied, so wie die anderen beiden auch. Und sie wird ganz normal wieder jetzt hier ihren Weg gehen und das machen, was sie vorher gemacht hat. Und wie lange das jetzt final hält, da drücken wir alle die Daumen, dass sie noch 4, 5 Jahre damit zurechtkommt und dann können wir vielleicht noch mal wieder zusammen sprechen.
Sehr, sehr gerne. Natürlich drücken wir da fest die Daumen, dass sie jetzt auch ihrer Passion wieder mit dir gemeinsam nachgehen kann, ohne dass man sich darüber noch Gedanken machen muss. Ansonsten hat man, glaube ich, genug zu tun, wenn man mit den Hunden in der Arbeit steht. Und die Frage hast du jetzt schon beantwortet über die Kosten und auch nochmal den Gedanken der Krankenversicherung natürlich auch entsprechend hier nochmal, ja, sich doch gut zu überlegen. Und da vielleicht auch einmal sich auch Gedanken zuzumachen, egal wie man halt so unterwegs ist. Und abschließende Frage, würdest du es wieder so machen?
Mit dieser OP?
Ja.
Ja, also wahrscheinlich schon, weil es ja auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Also es bleibt, so eine Verletzung ist nicht automatisch so, dass man sagt, man kann den Hund einschläfern. Das ist ja heutzutage, es hat sich alles ein bisschen geändert. So einfach brauchen wir nicht mehr über Euthanasie sprechen. Und es wird erstmal alles gemacht, was dem Hund in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Ja.
Also eine Entscheidung, die viel zwar mit sich gebracht hat, aber hoffentlich auch im Nachfolgenden dann entsprechend viel Gutes. Und wenn du schon jetzt sagen kannst, sie kann alles machen und läuft und ich brauche nicht mehr schonen und ist so entsprechend rum, dann hat sich das ja auf jeden Fall gelohnt. Und ja, das war nochmal so ein für mich sehr spannendes und auch wichtiges Gespräch, denn es führt einem nochmal ganz schnell vor Augen, was zwar um Gottes Willen natürlich bestenfalls auch super, super selten passiert, aber wenn es passiert, dann stehen wir auf einmal zwangsläufig vor diesen Entscheidungen.
Ja.
Und auch wenn du das, glaube ich, sehr realistisch sehen kannst, weil du bist auch so mit Hunden groß geworden, du hast so viel Erfahrung im Hundealltag und sprichst da sehr klar drüber, was für Gedanken du dir da natürlich auch gemacht hast und was man sich wahrscheinlich auch als Hundehalter dann in dem Fall sofort macht. Aber das eben auch abzuwägen und zu sagen, nein, ich entscheide mich jetzt dafür, dass wir eben gucken, wie weit kommen wir hier mit dem Hund, so dass er sein Leben auch weiterführen kann. Das ist ja immer so die Prämisse dahinter, ist natürlich eine Entscheidung pro Hund, für eben, dass dieser Hund, der in der Arbeit steht, dies auch weiter tun kann. Und ich danke dir sehr für deine Zeit, für den Einblick, den du uns hier gegeben hast und, ja, ich glaube, der ein oder andere wird jetzt denken, oh Gott, sobald ich meinen Hund mal hier ein bisschen mehr dort zurück. Im Endeffekt, das bringt gar nichts. Wir können es gar nicht
Nee.
tun, gar nicht verhindern. Aber, und das ist auch nochmal ganz wichtig, was du auch immer wieder dazwischen erwähnt hast, wie die körperliche Fitness, die ein Hund hat, die kommt eben nicht dadurch, dass ich ihn in der Saison, wenn ich jetzt jagdlich das Ganze betrachte, einfach nur rennen lasse wie ein Dilldopp, sondern halt auch ganzjährig mit dem Hund unterwegs bin, arbeite, schaue, dass da alles am rechten Platz ist und auch gut aufgebaut ist. Das ist eine Prävention, die eigentlich jeder in der Hand hat, jeder täglich mit seinem Hund arbeiten kann und erleben kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dir ganz herzlichen Dank. Deine Seite, deine Homepage verlinken wir hier drunter. Bei dir findet man im Raum Lüneburg entsprechend den Ansprechpartner für jagdliche Ausbildung, für aber auch Familienbegleiter, die Ausbildung brauchen. Du bist da nicht beschränkt auf nur die jagdliche Ausbildung. Alle Angebote, auch Seminare, die auch in die jagdliche Richtung gehen, alles bei dir auf der Seite zu finden, verlinken wir hier drunter natürlich nochmal sehr, sehr gerne, um dann einmal entsprechend bei dir nachzuschauen. Liebe Christine, ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen lieben Dank, Christina. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen jetzt was erzählen. Bitte nicht erschrecken lassen. Ich bin bei diesen Themen wirklich sehr direkt. Aber auch ich habe ein Herz. Und es bringt mir aber auch nichts, wenn ich das Ganze schönrede. Von daher wollten wir beide heute wirklich mal eben so intensiv über dieses Thema sprechen. Und passt gut auf eure Hunde auf. Und ich würde mich freuen, von dem einen oder anderen mal was zu hören.
Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, denn ich glaube, die hilft am Ende des Tages jedem eher weiter, als es schön zu reden. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.